Es ist Mittwoch und hier kommt eine neue Folge Kicker Daily für euch. Bei mir ist Caroline Labes.
Hallöchen.
Und mein Name ist Frederik Paulus.
Ja, gestern haben wir uns ausgiebig ja schon mit dem VfL Bochum beschäftigt, bei dem es vor der anstehenden Relegation ordentlich kracht. Und dann nutzen wir doch heute gleich die Möglichkeit und schauen auf den Gegner, nämlich Fortuna Düsseldorf. Dafür ist jetzt unser Kollege Patrick Kleinmann bei uns. Hallo Patrick.
Hallo, ich grüße euch.
Patrick, die Fortuna ist seit 14 Spielen ungeschlagen, hat sich mit einem 3:2-Sieg aus der regulären Saison verabschiedet, aber muss jetzt eben in 2 Spielen noch um die Bundesliga kämpfen. Wie ist denn gerade die Stimmung in Düsseldorf?
Ausgezeichnet, würde ich sagen. Ich war am Sonntag selber beim letzten Spiel gegen Magdeburg, um die Torjägerkanone übergeben zu dürfen, Christos Zonis. Und was ich da gesehen habe, das war ja schon aus Düsseldorfer Sicht extrem mutmachend. Eine Mannschaft, die in einem Spiel, in dem es eigentlich um nichts mehr ging, nochmal gewonnen hat, die eben Zonis ein individuelles Erfolgserlebnis mit 3 Toren und der Kanone beschert hat, keine weiteren Verletzten und einfach, ja, eine sehr, sehr, sehr gute Grundstimmung im Stadion, in der Mannschaft. Darauf kann man sicherlich aufbauen. Ich glaube, mit viel besseren Voraussetzungen kann man nicht in so eine Relegation reingehen als Zweitligist.
Lass uns mal jetzt quasi die Relegation anders nehmen, um mal kurz mal zurückzuschauen. Unter Daniel Thun ist die Fortuna 2022 Zehnter geworden. Da hat er im Laufe der Saison übernommen. Vergangenes Jahr war es dann der 4. Platz und jetzt eben 3. Kann man sagen, die Fortuna ist reif für die Bundesliga?
Ja, was du jetzt gerade an Zahlen so genannt hast, das spricht auf jeden Fall dafür, wie sehr die Arbeit von Daniel Thun in dieser Zeit gefruchtet hat, wie sehr er auch seine Mannschaft zusammengestellt hat. Und ganz grundsätzlich finde ich, dass die reif sind für die Bundesliga. Ich finde, es gibt möglicherweise qualitativ besser besetzte Mannschaften in der 2. Liga. Aber wie die sich aufstellen als Team, als Einheit, sowohl nach innen als auch nach außen und auch als Mannschaft im Spielfeld, ist die Fortuna definitiv reif für die Bundesliga. Ich meine, dass die Stärke einer Einheit oft wichtiger ist als die von einzelnen Spielern, haben wir jetzt zuletzt bei Heidenheim sehr eindrücklich gesehen. Und ich glaube, das geht in eine ähnliche Richtung. Eine Mannschaft mit sehr viel Struktur, mit einem klaren Plan. Und ich glaube, das ist ja fast noch wichtiger, als wenn vielleicht die besten Einzelspieler auf den Platz stehen. Und deswegen absolut reif für die Bundesliga in meiner Sicht.
Ist denn Daniel Thun das einzige Erfolgsgeheimnis bei der Fortuna? Oder wer ist da noch für diese Entwicklung mitverantwortlich?
Ja, ich glaube, bei solchen Erfolgsgeschichten gibt es nicht immer nur ein Geheimnis und eine Person, sondern es ist immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen, natürlich eh in der Mannschaft, aber auch im Team, um das Team. Also Daniel Thun ist schon ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Der hat die Mannschaft mitgebaut, hat sie geformt, hat ihnen ein ganz klares Gesicht gegeben, so wie sie Fußball spielen. Das ist schon beeindruckend, wie klar da die Abläufe sind, wie gefestigt sie in ihrem System sind, wie es immer wieder richtige Lösungen gibt, auch Widerstände, aber trotzdem bei der Kaderplanung sind natürlich auch noch andere Personen beteiligt. Es gibt einen Sportvorstand, Klaus Allofs, den Sportdirektor, Christian Weber, die beide ja auch schon vorher in Düsseldorf gespielt haben. Da hat man schon das Gefühl, dass das als Team sehr gut funktioniert, sonst würden sie nicht da stehen, wo sie jetzt stehen.
Die Fortuna generell scheint ja auch so ein bisschen andere Wege zu gehen oder mal was Neues auszuprobieren. Zum Beispiel ja auch dieses Konzept Fortuna für alle, bei dem Fans kostenlos zu spielen der Fortuna dürfen. Erfindet sich der Club gerade so ein bisschen neu, beziehungsweise dann eben auch an anderer Stelle neu?
Ich weiß gar nicht so, ob man das als Neuerfindung für Fortuna sehen muss, dieses Fortuna für alle. Das ist ein tolles Konzept, was für den Verein sehr, sehr gut passt. Einfach, weil es diese Diskrepanz auch ein bisschen auffängt zwischen großer Stadt und ja nicht immer der ganz großen Resonanz, die der Club dann in den Spielen findet. Andererseits ist der Verein aber auch schon durch seine Tradition extrem verwurzelt in der Stadt. Auch wenn nicht immer viele zu den Spielen gepilgert sind, auch wenn vielleicht manchmal in einigen Jahren in letzter Zeit Eishockey Sport Nummer 1 in der Stadt war. Das Band zwischen Verein und Stadt ist immer schon sehr, sehr eng gewesen. Und deswegen Neuerfindung tue ich mich ein bisschen schwer. Das passt einfach so ein bisschen in diese Symbiose zwischen dem Verein und der Stadt. Aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass die ein Stück weit ihre eigene Lücke finden gerade.
Jetzt hast du schon gesagt, der Verein ist in Düsseldorf eigentlich sehr verwurzelt. Wie ist das denn aber auch das Drumherum? Also jetzt nicht nur quasi das Management und so weiter und so fort, sondern eben auch, wie sieht's denn mit der Identifikation bei den Sponsoren aus? Hat da die Fortuna das Potenzial für die erste Liga?
Ja, das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Das Potenzial haben sie auch immer schon. Ich meine, Düsseldorf ist eine Stadt, die eine extrem große Wirtschaftskraft hat. Aber es war auch in der Vergangenheit immer wieder so, dass die ganz großen Player in der Stadt dann eigentlich woanders hingegangen sind, um da ihre Sponsorentätigkeiten zu haben. Das ist ein Manko, dass der Verein schon seit vielen, vielen, vielen Jahren hat, eigentlich solange ich ihn begleite, und das sind auch immerhin schon 30 Jahre. Das hängt damit zusammen, dass der sportliche Erfolg nicht immer da war. Das hängt damit zusammen, dass auch die Resonanz in der Stadt, wie ich es eben gesagt habe, nicht immer die allergrößte war. Das hat sich eigentlich erst so in den letzten, ich würde sagen, 10, 15 Jahren so ein bisschen gedreht. Vielleicht ein bisschen mit dem neuen Stadion auf, was da deutlich voller war, ist die alte Betonschüssel Rheinstadion, so sehr man sie geliebt hat. Auch mit dem Erfolg, der dann kam, mit dem Aufstieg aus der 3. in die 2. Liga, später dann der 1. in die Bundesliga, wieder nach langer Zeit. Da hat sich viel gedreht. Aber es gibt, glaube ich, immer noch Standorte, die deutlich günstiger sind, wenn man die Möglichkeiten sieht und das, was tatsächlich bei Fortuna ankommt. Das Stadion gehört der Stadt. Da gibt's immer mal wieder auch ein bisschen Knatsch zwischen Stadt und Verein. Gerade was auch Einnahmen angeht, kommt da nicht so viel bei Fortuna an. Das ist ein andauernder Streitpunkt. Deswegen erstligareif aufgestellt. Aber es ist, glaube ich, noch viel, viel mehr möglich in Düsseldorf.
Als die Fortuna 2012 aufgestiegen ist, da ging es übrigens auch über die Relegation, da gab es einen riesen Kaderumbruch, aber es folgte auch direkt wieder der Abstieg, wenn auch relativ dramatisch am letzten Spieltag. Beim letzten Aufstieg dann war es auch so, da konnte man sich immerhin 2 Jahre halten, aber auch da ging es dann wieder runter, die zweite Liga. Siehst du, wenn du das jetzt alles zusammennimmst, irgendwie anzeichnend, dass es diesmal im Aufstiegsfall, wenn es jetzt über die Relegation klappt, ja, möglich ist, dass sich die Fortuna länger in der Bundesliga hält?
Ich glaube, wenn sie jetzt aufsteigen würden, das ist vielleicht sogar noch ein bisschen nachhaltiger, weil die Mannschaft an sich sehr gefestigt wirkt. Ich glaube, dass diesen großen Umbruch, den würde es nicht geben müssen im Sommer. Natürlich fallen eventuell Leistungsträger weg, aber der Kern der Mannschaft, das Gerüst der Mannschaft steht weiterhin. Du sprichst es gerade an, 2012 kamen gefühlt 20 neue Spieler. Das war dann einfach auch zu viel auf Sicht. Das wäre in diesem Sommer, glaube ich, falsch und auch gar nicht nötig. Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass es halt, ja, wie bei den Aufsteigern sein wird, die sich ja in den letzten Jahren auch gehalten haben. Man vertraut dem Kern und verbessert den Kader an den Stellen, wo es nötig ist. Hat natürlich auch mal was mit wirtschaftlicher Kraft zu tun. Aber ich glaube, wichtig ist es, beim Trainer zu bleiben, beim System zu bleiben, in sich geschlossen zu bleiben und auch ein Gefüge in der Mannschaft nicht auseinanderzureißen.
Jetzt sprichst du die Leistungsträger schon direkt an. Einer davon ist natürlich Christos Tschullis, der herausragt. Der ist allerdings nur ausgeliehen. Jetzt ist natürlich die große Frage, der bleibt wahrscheinlich nur, wenn Düsseldorf dann auch aufsteigt, oder?
Ja, davon ist auszugehen. Es gibt eine Kaufoption, die liegt bei so rund 5 Millionen. Zuletzt gab es auch Berichte aus England, von wo er ja ausgeliehen ist, dass es im Falle des Aufstiegs sogar eine Kaufpflicht gäbe. Das kann ich jetzt tatsächlich noch nicht bestätigen. So oder so muss es aber der Aufstieg sein, um die Chance zu haben, um ihn zu halten. Das hat zum einen damit zu tun, dass 5 Millionen Euro für den Zweitligisten schon ein ganzer Batzen an Ablösesumme sind. Und zum anderen hat der Christos Tschullis natürlich auch andere Ansprüche nach so einer Saison, als nochmal zweite Liga zu spielen in Düsseldorf. Wenn sie aufsteigen, glaube ich, dass die Chance da ist, ihn erstmal zu verpflichten, wenn es nicht sogar die Pflicht gibt, ihn zu verpflichten. Ob er dann auch bleibt, ist dann wieder die andere Frage. Weil wenn ein Verein kommt, der 10, 15 Millionen für den auf den Tisch legt, dann wird Fortuna sich schwer tun, das ablehnen zu können. Also Stand jetzt muss man sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er nächstes Jahr noch in Düsseldorf spielt, relativ gering ist. Aber hey, es ist Fußball, da ist immer noch relativ viel möglich.
Auf wen wird es denn in der Relegation noch ankommen als auf den alles überragenden Tschullis?
Ja, ich glaube, die Zentrale in Düsseldorf, die hat sich in der laufenden Saison als sehr stark herausgestellt, dazu Spieler zu nennen wie Ao Tanaka, Yannick Engelhardt, Shinter Appelkamp. Das ist schon ein funktionierendes System da in der Mitte, was sowohl offensiv als auch gegen den Ball echt viel, viel Arbeit leistet und noch viel kreativen Input leistet. Ein Torwart wie Florian Kastenmeier wird natürlich automatisch im Mittelpunkt stehen, wenn es gegen den Bundesligisten geht, der ja auch schon Pokal extrem gute Spiele gemacht hat. Das sind so Säulen, aber wie ich es eben ja schon mal gesagt habe, das ist ein geschlossenes Team, was auch wirklich vom System und von der Geschlossenheit lebt. Und deswegen ist es immer schwierig, einzelne Spieler rauszusuchen. Aber klar, Christos Tschullis, jetzt haben wir oft genug über ihn gesprochen, aber das ist halt jemand, der einen Unterschied ausmachen kann.
Jetzt wollen wir dich natürlich nicht entlassen, ohne einen Tipp von dir einzuholen. Wie geht's aus? Was denkst du? Wer schafft's in der Relegation?
Also das Momentum, das ist ja gerade wieder ein sehr schönes Modewort im deutschen Fußball, ist definitiv auf Düsseldorfs Seite. Die kommen mit viel, viel Rückenwind, auch einer sehr breiten Brust und treffen auf einen Gegner, der aus der Bundesliga von oben kommt. Da muss man immer so ein bisschen drauf gucken. Bochum hätte mit einem Punkt aus den letzten beiden Spielen den Klassenerhalt schaffen können. Die haben jetzt 9 Tore in 2 Spielen kassiert. Es gibt diese ganze Episode mit Manuel Riemann. Die scheinen aktuell nicht ganz so gefestigt zu sein wie Düsseldorf. Und das ist, glaube ich, eine Riesenchance. In Bochum ist es immer noch schwierig, egal wie angeschlagen der Gegner sein mag. Aber mit diesem Rückspiel zu Hause mit einer vernünftigen Ausgangslage in Bochum vielleicht auch ein Stück wieder den Gegner, den Rest Motivation und den Rest Willen zu rauben, sehe ich gute Chancen. Also wenn ich mich entscheiden müsste, es ist immer irgendwie 50-50, aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, Düsseldorf packt das dieses Jahr.
Ja, Patrick, vielen Dank. Wir sind sehr, sehr gespannt auf die Relegation, auf den Ausgang, aber natürlich auch auf die Entwicklung bei der Fortuna. Und bestimmt werden wir darüber auch nochmal mit dir sprechen.
Danke euch.
Und wir machen jetzt hier erstmal weiter mit den News des Tages.
Das Champions-League-Finale, das findet ja kommendes Jahr schon in München statt, das Finale daheim. Heute wurde bekannt, dass weitere deutsche Städte in den kommenden Jahren als Host für europäische Finalspiele ausgewählt wurden. Das Finale der Europa League wird 2027 in Frankfurt stattfinden und schon 2026 ist Leipzig Gastgeber des Endspiels in der Conference League.
Deutscher Meister ist Bayer Leverkusen ja schon. Heute Abend winkt dann der zweite von insgesamt drei möglichen Titeln in dieser Saison. Die Werkself bestreitet in Dublin das Europa-League-Finale gegen Atalanta Bergamo. Bayer könnte zum zweiten Mal in der Clubgeschichte die Europa League gewinnen. Und im Tor wird übrigens, wie in der Europa League gehabt, Matej Kova stehen und nicht Bundesliga-Stammtorhüter Lukas Radetzky. Fit hat sich auch Florian Wirtz gemeldet. Ja, und wie das Spiel verläuft und ausgeht, das könnt ihr natürlich im Live-Ticker in der Kicker-App nachlesen.
Der erste FC Köln verliert sein Sturmtalent Justin Diehl. Der Angreifer wechselt ablösefrei zum VfB Stuttgart und erhält dort einen Vertrag bis 2029. In Köln kam Diehl vor allem in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz und erzielte in 19 Spielen 12 Tore. Diehl ist schon der dritte ablösefreie Neuzugang für die Stuttgarter, die kommende Saison ja dann Champions League spielen werden. Vorher waren schon Jannik Keitel vom SC Freiburg und Werders Nick Woltemade fix. Gestern Abend hat der Hamburger SV sich von Jonas Bolt getrennt. Das kam vielleicht nicht ganz überraschend, der Nachfolger aber schon. Stefan Kunz ist es nämlich. Darüber müssen und wollen wir sprechen und das machen wir jetzt mit unserem Kollegen Sebastian Wolf. Hallo Sebastian.
Hallo.
Lass uns doch mal von vorne anfangen. Hat dich die Entscheidung überrascht, dass Jonas Bolt gehen muss?
Die Entscheidung ist eigentlich folgerichtig und gar nicht so sehr überraschend. Überraschend daran war höchstens, dass es in den letzten Tagen dann doch Tendenzen gegeben hat, dass es womöglich weitergeht mit Jonas Bolt, was aber in erster Linie mal daran lag, dass sich der Aufsichtsrat so nicht so richtig einigen konnte auf einen der Kandidaten. Jörg Schmadtke war im Gespräch, es wurde geträumt von Ralf Rangnick, es gab auch ein Gespräch und einen Austausch mit Felix Magath, aber so richtig stand der Rat nicht dahinter, zumindest nicht komplett. Und deswegen schien es so ein bisschen so, als könnte Jonas Bolt durch dieses Schlupfloch nochmal durchgehen. Und er selber hatte am Sonntag nach dem 4:1 gegen Nürnberg ja auch gesagt, er geht eigentlich schon davon aus, dass er bleibt. Insofern hat das sicherlich dann zum Zeitpunkt und in der Schnelle überrascht. Und es hat auch überrascht, dass es Stefan Kunz geworden ist.
Ja, du sagst es, Stefan Kunz. Hättest du das irgendwie erwartet? Hast du es irgendwie kommen gesehen? Und wie kamen denn eigentlich diese beiden Seiten jetzt zusammen?
Naja, Stefan Kunz hat ja nun in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt dann eigentlich eher als Trainer für Furore gesorgt und seine Zeit als Sportchef beim VfL Bochum und dann auch als Vorstandsboss beim 1. FC Kaiserslautern, die liegt schon ein bisschen zurück. Insofern kommt dieser Wechsel überraschend, gerade auch deswegen. Stefan Kunz war ein Kandidat im Dezember von Jonas Bolt für die Nachfolge von Tim Walter. Das heißt, da hat er schon mal mit dem HSV geflirtet, aber noch mit seinem Vorgänger quasi und da hat er abgesagt für das Traineramt. So, und die Aufsichtsräte hatten dann die Idee, sich mit Stefan Kunz zu treffen für eine neue Rolle. Und er war eigentlich der erste Kandidat, der einheitlich überzeugt hat, der offenbar auch sehr datenbasiert eine sehr gute Saisonanalyse hingelegt hat und den Finger in die Wunde legen konnte, woran es aus seiner Sicht beim HSV krankt, der aber auch nicht alles, wie zum Beispiel Felix Magath, umwerfen wollte, sondern so ein bisschen auf diesen Kurs, den Jonas Bolt gefahren hat, diese Gemeinschaft fortzusetzen. Diesen Kurs wollte er fortsetzen und hat damit die Aufsichtsräte einheitlich überzeugt.
Was Kunz ja als Trainer und Manager immer ausgezeichnet hat, egal wo er war, er kann immer Menschen begeistern. Ist das jetzt auch was man beim HSV gerade gebrauchen kann, wieder die Leute mitnehmen?
Das ist, glaube ich, nicht das große Problem des HSV. Wie man gesehen hat, den Saisonkehr aus gegen Nürnberg, eine völlig enttäuschende Saison, ausverkauftes Stadion, trotzdem Jubel nach Abpfiff für die Mannschaft. Das Problem ist nicht, dass dieser HSV oder dass die Leute im Umfeld mitgenommen werden müssen. Das ist ja eigentlich auch das große Verdienst von Jonas Bolt, dass da schon eine Einheit herrscht und ein gutes Klima. Das Problem ist schlichtweg der aufbergende sportliche Erfolg. Der HSV hat es 6-mal nicht geschafft, 5-mal davon unter Jonas Bolt. Und jeweils waren die wirtschaftlichen Voraussetzungen absolut gegeben, um aufzusteigen. Das heißt, es bedarf eines klaren Konzepts, wie es nach oben gehen kann. Steffen Baumgart hatte so schön gesagt, es reicht halt nicht darüber zu reden, man muss es auch machen.
Sind das jetzt also die Herausforderungen, denen sich dann Kunz als erstes stellen muss, quasi sportlich dann alles wieder auf Vordermann zu bringen?
Stefan Kunz fängt an und hat direkt einen Berg voll Arbeit vor sich liegen, weil ganz, ganz viele Personalentscheidungen anstehen und die Königspersonalie und die wichtigste Entscheidung ist die über den Trainer. Steffen Baumgart hat einen Vertrag bis 2025, hat auch sich klar committed, dass er gerne einen zweiten Anlauf bei seinem Herzensverein nehmen würde. Aber natürlich ist der Punkteschnitt nicht zufriedenstellend gewesen und schon Jonas Bolt hatte ja am Sonntag offen gelassen, ob es mit diesem Trainer weitergeht. Die Tendenz sprach klar dafür, aber er hat auch gesagt, nach so einer Saison muss alles auf den Prüfstand.
Sebastian, wir werden es ganz genau beobachten, so wie du, und sprechen uns bestimmt auch da bald wieder nochmal zum HSV. Da wird es noch bestimmt viel zu besprechen geben in den kommenden Wochen und Monaten. Vielen Dank für deine ersten Einschätzungen.
Sehr gerne.
Ja, und wir sind auch für heute durch. Morgen gibt's dann eine frische Folge Kicker Daily, natürlich mit einem ganz ausführlichen Blick auf das Europa League Finale. Holt Bayer Leverkusen vielleicht schon das Double? Große Frage, werden wir morgen besprechen. Wir sagen tschüss.
Tschüss.
Und bis bald.
Bis bald. Sorry, der kam so aus dem Nichts. Können wir eigentlich so drin lassen.
Redaktionsschluss für diese Folge Kicker Daily war heute 14.15 Uhr.
Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.
America's favorite place to watch football is Stadium Swim. Located at the Circa Resort and Casino in Las Vegas, catch all the biggest games at a viewing experience built for sports fans. Chill in one of our six pools on three different levels for a perfect view of our massive screen. Plenty of seating options from cozy day beds to private, temperature-controlled cabanas. Stadium Swim. Book your spot today at CircaLasVegas.com.